Wie kann uns Zeitgeistforschung dabei helfen, ein gelungenes Leben zu führen? Was hat ein temporäres Versprechen damit zu tun? Und was würde eine Zeitgeistforscherin tun, wenn ich hier Heuschrecken serviere und frage, ob es denn mundet? Das und mehr erfahrt ihr heute im Gespräch mit Frau Christine Fratz. Sie ist Deutschlands erste und einzige Zeitgeistforscherin.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Christine Fratz, herzlich willkommen in meinem Podcast Erfolg darf leicht sein.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Christine, darf Erfolg leicht sein? Wie ist deine spontane Meinung dazu?
Es darf auf jeden Fall leicht sein und es ist wünschenswert, wenn es leicht ist, weil wir haben so viele Probleme, wenn es schwer ist. Ich glaube, wichtig ist, dem voranzustellen, was denn unsere Vorstellung von Erfolg ist. Und ich glaube, die allgemeine Vorstellung von Erfolg, monetär, sichtbar und so weiter, das ist schon schwierig. Und das muss man dann, glaube ich, auch ehrlich gesagt zugestehen, dass das schon eine ziemliche Hürde ist. Und auf der anderen Seite, wenn man einen bestimmten Erfolg haben möchte, der auch schwer zu erreichen ist, da kann man natürlich auch, während es nicht leicht ist, auch sehr, sehr viele Sachen dabei lernen. Und einige sagen sogar, dass man Exzellenzen lernt in den Schwierigkeiten. Aber ich glaube, dass dieser eine Erfolg, der oft schwierig und anstrengend ist, dass der nicht für alle Erfolg bedeuten muss. Und anderer Erfolg kann somit sein und der darf auf jeden Fall auch leicht sein.
Dankeschön. Du bist Expertin für Zeitgeistforschung und du bist auch gefragte Impulsgeberin für Zukunftsprojekte und Potenzialentwicklung. Und in den Medien ist das immer wieder zu hören, dass du die erste und vermutlich auch einzige Expertin für Zeitgeistforschung bist. Das sagen die Medien. Christine, ich würde aber, weil ich dich heute hier habe, ich würde gerne in eigenen Worten einmal von dir hören, wer bist du, was machst du?
Ja, also in erster Linie bin ich natürlich Christine. Und ich bin Kulturwissenschaftlerin ursprünglich. Ich habe ganz klassisch noch Ethnologie gelernt, Alltags- und Popularanthropologie. Ich bin eigentlich dazu ausgebildet, Kulturen zu beobachten, die mir fremd sind. Und irgendwann habe ich mir gedacht, die große Zeit der Ethnologen ist vorbei, also kann ich doch eigentlich auch gucken, was Neues in die Welt kommt. Weil das Neue ist uns manchmal genauso fremd wie Leute, die auf irgendeinem Inselatoll leben oder im Amazonasgebiet. Und habe gemerkt, dass ich mit den Kulturtechniken und wissenschaftlichen Ansätzen das Neue ganz gut erfassen kann, weil ich eine besondere Offenheit dafür gelernt habe. Ich weiß, dass es in Ordnung ist, wenn die Dinge ganz anders sind und wenn sie sich auch jenseits meiner Vorstellungskraft befinden. Dann habe ich lange in der Trendforschung gearbeitet, auch ganz klassisch noch mit Standleitung zum Statistischen Bundesamt und dann immer eine gute Mischung aus phänomenologischer Beobachtung und Statistiken gemacht. Und das Ganze war dann nutzbar für Marketing, für Produktinnovationen. Ich habe lange in der Parfümindustrie gearbeitet, aber auch für fast-moving Consumer Goods von Eiscreme bis Zahnpasta und Frühstücksmargarine. Und ich kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich mir die Sinnfrage gestellt habe. Ich habe mich gefragt, ist das die ganze Aufgabe von Trends und neuen kulturellen Impulsen, dass man die dann in irgendein Produkt verpacken kann? Und heute ist die Margarine, macht sie die Familie glücklich, ein paar Jahre später bringt sie Balance, noch ein paar Jahre später bringt sie dann Wellness und noch ein paar Jahre später fördert sie das Gehirn. Und wahrscheinlich, was dann die nächsten Jahre kommt, ist dann wieder irgendein anderer Trendimpuls. Und meine Sinnfrage war, steckt vielleicht mehr hinter Trends als nur ein neues Verkaufsversprechen? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, was denn eigentlich die Kraft hinter Trends ist und kam auf den Begriff Zeitgeist. Und Zeitgeist ist ein deutlich umfassenderer Gedanke, was Trends angeht, als sich zu überlegen, okay, was sind jetzt die nächsten Megatrends, was sind die nächsten Modetrends. Das ist alles gut und wichtig, wenn man damit eben auch verkaufen will. Aber können wir wirklich die nächsten Jahrzehnte uns damit nur beschäftigen oder uns darauf reduzieren, Trends neu zu verpacken? Und Zeitgeist, habe ich gemerkt, ist sozusagen die Kraft hinter Trends. Zeitgeist ist ein viel, viel größeres Moment. Und einige haben gedacht, das sind also Megatrends. Aber ich glaube, dass Zeitgeist viel mehr damit zu tun hat, wirklich Zukunften zu erforschen, wie wir sie noch nicht kennen, und uns auch viel darüber erzählt, wer wir sind und wer wir auch in Zukunft sein wollen. Es hat auch so eine psychosoziale Komponente. Es hat eine spirituelle Komponente. Und es hat auch eine universaltheoretische Komponente. Und es ist so viel mehr, als eben nur neue Produkte zu verpacken. Und dann habe ich weltweit geguckt, ob es schon Thesen und Theorien zu Zeitgeist gibt, und habe gemerkt, dass sich alles, was ich so erforscht habe, sich deckt mit den großen Menschheitsphilosophien, also diesem Sog des Menschen zur Ganzheit, dass wir mehr sind als das System, in dem wir leben, dass wir über die Sehnsucht, über das System hinausstreben, dass wir an unseren Kindern immer wieder auch unsere eigenen Sehnsüchte erfüllen und das auch immer weitergeht. Und dass da im Prinzip eine evolutionäre Intelligenz hintersteckt, wie Zeitgeist unsere Kultur vorantreibt. Und das hat mich dann interessiert. Und dann wollte ich wissen, wie das funktioniert, und bin dann zu meinem Ansatz gekommen, dass, wenn wir wirklich in Zukunft kulturell gut leben und auch überleben wollen, dann müssen wir lernen, kulturelle Evolution zu fördern und uns eben nicht nur die nächsten Trends anzupassen.
Wow. Und wenn wir jetzt uns einmal auf die Spur machen, den Zeitgeist näher zu entdecken, und ich möchte natürlich jetzt mit dir auch Stück für Stück einmal sehen, wie das genau geht, dass wir uns hier kulturell weiterentwickeln und Neues zulassen. Ich habe Folgendes vor mit dir. Ich ja als ich als Sprachingenieurin oder auch als Spracharchitektin, wie ich mich seit 1998 ja nenne, habe ich eine Lernarchitektur entwickelt. Und da habe ich mir gedacht, das macht Sinn, mit einem so innovativen Denker wie dir diese Lernarchitektur jetzt ganz praktisch anzuwenden.
Oh ja.
Ganz. Und zwar geht es ganz einfach. Ich lade dich nämlich ein, eine kleine Bildungsreise jetzt zu machen. Wir werden zunächst mit deinem Thema in die Denkbar gehen. Wir denken bestimmte Dinge an. Dann interessiert mich aber auch die Machbarkeit. Wir gehen also dann in die Machbar. Danach gehen wir in die Beobachtbar und gucken mal, gibt es da auch Bremsen oder Hürden im Gelände, und wie kommt man die, wie kommen wir da wieder aufs Gas? Und dann gehen wir ganz munter in die weiter Denkbar. Und am Ende hast du natürlich die Möglichkeit, hier noch deine Gedanken für uns freizugeben.
Ja, wunderbar.
Ja, starten wir. Wir gehen in die Denkbar bei deinem Thema Zeitgeist. Du sagst ein temporäres Versprechen für ein gelungenes Leben. Ich vermute, da steckt viel perspektivisches Denken dahinter und vielleicht auch neue Weichenstellung. Was genau meinst du damit?
Ja, das ist so die Definition, die ich für mich gegenwärtig für Zeitgeist gefunden habe. Wenn man die Leute fragen, wenn sie mich fragen, ja, wie würdest du denn Zeitgeist definieren? Dann sage ich, es ist ein temporäres Versprechen für ein gelingendes Leben, weil wir kulturelle Systeme entwickeln, die immer natürlich reduziert sind von dem, was alles möglich wäre. Also so mal sozusagen, wenn man jetzt bei der Frauenfrage ist, um das mal zu sagen, wir können uns heute vorstellen, dass Frauen Unternehmen leiten. Das konnte man sich vor 2000 Jahren überhaupt nicht vorstellen, aber letztendlich war es möglich. Also wäre auch vor 2000 Jahren möglich gewesen, dass Frauen Unternehmen leiten, aber jetzt erst haben wir die Perspektive, dass das geht, also mit Ausnahmen und Königinnen und all das Ganze drumherum. Und das meine ich damit, dass wenn wir ein kulturelles System bauen, dann reduzieren wir automatisch alle Möglichkeiten, die es gibt, weil wir können nicht alle Möglichkeiten in einem System abbilden. Das fliegt uns um die Ohren, das wird zu komplex. Und dann bauen wir dieses System und das funktioniert eine Weile super und beherbergt eben das Versprechen für ein gelingendes Leben. Dieses eine System. Und dieses System, was wir uns in den letzten Jahren gebaut haben, ist das wir in bestimmten Häusern wohnen, dass wir Mann und Frau heiraten und dann in einem abgetrennten Wohnung leben und dann ein, zwei Kinder dazu und diese Kinder gehen zur Schule und werden auf den Beruf vorbereitet und dann haben wir eine Altersvorsorge und das sind alles Systemerrungenschaften, die wir haben und in diesem System glauben wir, wenn wir das alles so mitmachen, dann haben wir ein gelingendes Leben. Dann ist aber der Erste oder die Erste vielleicht, die in dieser Wohnung sitzt und sich denkt, ist das schon alles? Und dann sagen alle um diese Person herum, wieso, du hast doch alles, läuft doch super, guck mal. Und wenn du dann irgendwann mal in Rente gehst und wurdest doch jetzt auch gerade irgendwie promotet und machst eine Fortbildung und hast jetzt gerade ein Wellness-Wochenende mit deinen Freundinnen gemacht. Aber wenn diese Person dann immer noch nachts wach liegt, und das ist der Moment, wo uns die Sehnsucht erwischt, und sie sagt, was wäre eigentlich, wenn? Was wäre eigentlich, wenn irgendeiner, ein Bereich von mir als Mensch, der in diesem System nicht abgebildet wird, wenn der eigentlich das und das könnte? Und wenn diese Sehnsucht einen weiter treibt, dann lässt sie sich mit der Systemvernunft nicht irgendwann wieder in die Kiste stecken. Und dann
ist das dann so etwas wie eine Revolution, die sich ankündigt?
In einem selbst, ja, durchaus. Und dann gab man auf einmal Streit, weil man will auf einmal andere Sachen und man kriegt, das ganze System kommt in Wanken und dann kommen die systemischen Sanktionen und sagen irgendwie, dann liebt dich niemand oder du kriegst keine Rente oder du wirst irgendwie arm und alt sterben oder irgendwie was. Also es gibt genug so Sanktionsmomente, die ein System zusammenhalten. Und dann schreibt aber die Person vielleicht ein Buch oder macht irgendwas, was viral geht oder sagt, Leute, wir können es doch auch nochmal anders denken und mir fehlt das. Und letztendlich, was die Person macht, ist sagt, es gibt einen Teil von mir, der in diesem System nicht integriert ist und dieser Teil von mir, der lässt mir keine Ruhe und der möchte jetzt bedient werden.
Und das möchte bedient werden. Ich gehe mal kurz rein. Der möchte also bedient werden.
Ja.
Und dann wird Kraft frei. Und das ist auch das, was du bezeichnest, wenn du sagst, ich habe das Zitat einmal von dir gefunden, der Zeitgeist lässt sich als mächtigste und kreativste Kraft in unserer Kultur verstehen. Ist das so, dass der Zeitgeist dann nämlich in dem Moment, in dem wir unzufrieden wären, sich mit uns in Dialog geht, wenn wir zuhören würden?
Zeitgeist verstehen, kommuniziert oder? Mit unserer Sehnsucht, das lässt sich absolut so verstehen. Mhm. Aber natürlich nicht in dem Moment, wo das ein individuelles Thema ist. Aber es ist ganz oft so, dass es eigentlich gar kein individuelles Thema ist. Weil durch das System, in dem wir alle leben, machen wir im Prinzip dieselbe Defiziterfahrung. Und wenn dann das Kollektiv wird, diese Sehnsucht, dann entsteht Sog. Und dann entsteht ein neues Versprechen von einem gelingenden Leben. Nämlich zum Beispiel, dass man kein Fleisch mehr isst oder dass man seine Kinder doch nicht schlagen muss, dass sie vernünftige Menschen werden. Oder dass man vielleicht dass eine Vier-Tage-Woche vielleicht zum gelingenden Leben mehr dazu beiträgt, als dass man zum Workaholic wird und so weiter. Also dann kippt sozusagen die Versprechen des Systems für ein gelingendes Leben und durch die Sehnsucht entstehen neue und das fördert Zeitgeist, ja.
Das fördert Zeitgeist, sagst du. Und du sagst auch, dass die förderliche Frage ist, um diesen Zeitgeist voranzubringen, was will werden ist und Bremse im Gelände, das, was oft gesagt wird, was soll sein? Was genau meinst du damit, dass die Zuhörer hier auch nochmal reinfinden?
Also das System, in dem wir leben, hat ganz klare Ideen, wie Dinge zu sein haben. Und das ist auch gut und wichtig so, sonst fliegt uns auch das System um die Ohren. Aber das, wie es sein soll, ist selten das, was in Zukunft stattfindet. Und das ist einfach eine historische Tatsache. Die Zukunft hat ganz selten was mit dem zu tun, wie wir jetzt denken, wie es sein sollte und gut und richtig wäre. Grund dafür ist, dass enorme Wechselwirkungen entstehen, bis die Zukunft dann wirklich da ist. Und vor allen Dingen auch, dass was wir denken, wie es sein soll, repräsentiert immer die reduzierte Realität. Es ist, repräsentiert immer die Systemintelligenz, in der wir jetzt leben. Und wir werden immer danach streben, über diese Grenzen hinauszukommen. Die nächste Generation macht das regelmäßig. Und wir werden immer danach streben, zu gucken, was hinter dieser Systemintelligenz ist und ob man vielleicht auch Polyamor leben kann und wie es ist, vielleicht, wenn man 120 Jahre alt werden kann und wie es ist, wenn die Welt weniger konsumiert, wenn und. Also uns wird immer etwas einfallen, dass das System, in dem wir leben und das uns vorgibt, wie die Sachen zu sein hat, dass wir das sprengen. Und wir müssen das sprengen, weil wir halten das in einem System einfach als Mensch oder als menschliches Gefüge nicht so lange aus. Und deshalb sage ich immer, es reicht nicht nur, sich zu überlegen, was werden soll, weil dann bleiben wir in der Reduktion von der Gesellschaft, die wir gebaut haben. Und die Zukunft wird immer über diese Grenze hinausgehen. Um besser mit der Zukunft in Kontakt zu sein, ist es im Prinzip dann ergänzend, sich zu überlegen, okay, ich schaue mich mal um und überlege mal, was will werden? Was bedeutet der Miley Cyrus Song Flowers? Warum geht der viral? Von welcher kollektiven Sehnsucht erzählt er? Was erzählt mir das über die Zukunft, wie Männer und Frauen zusammenleben wollen? Und was wiederum bedeutet das für Kindergärten und für Standesämter und so weiter und so weiter? Weil das ist dort, wo sozusagen der Spirit Maker, der Systemsprenger passiert, wo ein bestimmtes Lebensgefühl aus uns herausbricht und sagt, es geht nicht mehr so, es muss irgendwie anders werden. Und ich glaube, wenn es anders wird, könnte ich ein gelingendes Leben haben. Und da, wo das Leben stattfindet, da, wo die Kategorien des alten Systems nicht mehr greifen, da haben wir Zeitgeist Rückenwind und da passiert das, was werden will.
Ich stelle mir das Ganze, weil du Pionierin bist auf dem Gebiet, nicht wirklich einfach vor, weil es eben eine neue Denke ist. Ich selber bin ja auch würde mich als innovativen Menschen bezeichnen. Deswegen gestehe ich Neuerungen, glaube ich, offener gegenüber als manch andere Menschen, die mir im Leben schon begegnet sind. Was ich besonders toll finde und auch beeindruckend finde, ist, dass du auch mutig bei dem Thema nach vorne schreitest und wie das ja auch, ich kann es immer aus meiner Sicht als Sprachwissenschaftlerin ja hier in erster Linie verstehen, dass wenn man Wittgenstein kennt, dann weiß man, Sprache schafft Wirklichkeit. Heißt aber, wenn man etwas Neues in die Welt bringen will, brauchen wir eine eigene Sprache. Die habe ich gefunden bei dir. Ich würde dich bitten, dass du einmal mir die Worte, die du ja auch jetzt verwendest, um diese Neuerung uns auch anzubieten und umsetzbar zu machen, dass du mir mal erläuterst, mir und den Zuhörern, was du mit Spirit Maker versus Trendfolger meinst.
Ja, also die Grenze ist natürlich fließend. Spirit Maker ist für mich also erstmal ein schönes Wortspiel, weil es sich an Geist anknüpft und wenn man sich mit Zeitgeist beschäftigt, dann geht es eben nicht nur um die Zeit und die Trends in dieser Zeit, sondern es geht tatsächlich, von welchem Geist werden wir erfasst, weil dieser Geist motiviert uns in der Perspektive. Und Spirit Maker sind für mich die Leute, die den neuen Geist manifestieren, die dann eine Idee haben, wie man diesen neuen Geist in die Welt bringen kann. Es gibt ja auch oft dieses Phänomen, dass man an einer Ecke der Welt an einer bestimmten Sache forscht. Mhm. Dann auf einmal merkt man, dass an einer anderen Ecke der Welt an genau derselben Sache geforscht ist. Dann ist sozusagen die Zeit ist reif, dann für einen neuen Geist. Und Spirit Maker sind dann für mich solche Leute, die versuchen, diesen Geist, ja, ich will nicht sagen, in die Flasche zu bekommen, aber nehmen wir zum Beispiel, wenn eine Netflix-Serie rauskommt, die sich dann mit einem kniffligen Thema beschäftigt, was bis jetzt irgendwie gesellschaftlich so ein bisschen schwierig war. Und wir auf einmal sehen, dass die Drehbuchautorin anfängt, mit diesem neuen Phänomen zu spielen, sich anguckt, welche Wechselwirkungen gibt das? Was passiert, wenn das aufeinander trifft? Gibt es irgendwie einen Blow-up vielleicht im Berufsleben oder in der Auseinandersetzung mit den Nachbarn? Also da wird so als Spirit Maker, meine ich, da wird schon so durchgespielt, was dieser neue Geist für die Zukunft der Kultur bedeuten könnte. Das sind Spirit Maker. Oder Leute, die sich völlig neue Kindergartenkonzepte sehen. Also Maria Montessori ist für mich ein Spirit Maker zum Beispiel gewesen.
Wenn ich das richtig verstehe, sind Spirit Maker in jedem Fall Menschen, die schöpferisch tätig sind, die damit auch Anstrengungen unternehmen, umzusetzen, was Neues zu schaffen,
so wie wir auch. Ja, oder die teilweise durch ihre Biografie, aber auch das leidvolle Potenzial eines Systems nach oben bringen. Also für mich ist auch Prinzessin Diana ein Spirit Maker gewesen. Unfreiwilligerweise. Also es ist nicht immer so, dass jemand losgeht und sagt, yeah, ich bin ein Spirit Maker. Mhm. Aber die Leute, die aus einem funktionierenden, geschlossenen System fallen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie disruptiv sind, weil sie zugrunde gehen, weil sie es innovieren, weil sie die Sehnsucht jenseits davon irgendwie eine neue kulturelle Heimat bauen, das sind für mich Spirit Maker. Das sind diejenigen, die die aus irgendwelchen Gründen der Systemintelligenz nicht mehr folgen können. Spirit Maker können auch eine andere innovative Kraft haben. Also ich kenne...
Ganz kurz, nicht mehr folgen können oder nicht mehr folgen wollen? Das kann ja auch
beides,
Entschluss sein.
Das ist beides.
Okay.
Also ich will das gar nicht so eng eingrenzen. Mhm. Sagen so, das ist ein Spirit Maker. Aber es sind die Leute, die über die, also auf jeden Fall immer über die eine Systemgrenze hinübergehen in einer Art und Weise, wie man sich das vorher nicht hätte vorstellen können.
Sie erschließen Neues, oder? Neues Gelände.
Sie erschließen neues Gelände oder teilweise auch durch ihr reines Dasein, wie sie mit dem System umgehen, zwingen sie andere, neues Gelände zu erschließen. Also zum Beispiel gibt es ja solche Systemsprenger, Kinder zum Beispiel, die man versucht dann in den Kindergarten oder in die Schule, und die funktionieren einfach nicht, ne? In der Regel, und das ist leider auch historisch oft so, dass Spirit Maker sehr oft dann von den Umständen dann eben auch zerrieben werden. Ne, das hat man bei Prinzessin Diana auch gesehen. Die kommen nicht alle strahlend durch und haben dann Erfolg mit einer Netflix-Serie. Aber durch ihren Weg erzählen sie uns davon, was wirklich einfach nicht mehr geht und wo wir einfach was ändern müssen. Die ersten Leute, die sich mit Umweltschutz beschäftigt haben, waren auch Spirit Maker. Und wir alle erinnern uns noch, wie wir die uns angeguckt haben. Das waren solche Leute, die an der Ecke in irgendeinen grünen Laden gegangen sind mit so einem Jutebeutel. Und die hatten dann den Beinamen Körnerfresser. Und man fand so ein bisschen blass und also so gar nicht lifestyleig oder sexy oder irgendwie was. Was haben die mit diesen ersten Spirit-Making-Ideen, was haben die auf sich gezogen an Ausgrenzungen und Problemen? Und da ist auch nicht von Anerkennung die Rede. Und jetzt haben wir den Umweltschutz also wirklich ganz oben auf der Agenda und es gibt Fridays for Future. Und das hätte man natürlich vielleicht auch früher fördern können, wenn man einfach sieht, wo es Leute gibt, die versuchen, einen anderen Weg zu gehen und wo die, sagen wir mal, die noch bestehende Leitkultur sich in der absoluten Sicherheit ihres Systemwesens und sagt, so ein Quatsch. Also auch da wirklich auch eine andere Durchlässigkeit zu haben, wo Spirit in the Making ist, wo Spirit Maker sind. Und das ist zum Beispiel auch, was ich Unternehmen erzähle. Die gucken dann auf ihre Kennzahlen und ihre Excel-Tabellen und ihr Controlling. Und das ist alles ganz wichtig und wunderbar. Aber es ist dann am Ende oft, haben sie einen Spirit Maker im Team. Ich hatte das erst letztens erlebt. In der Getränkebranche, und der hatte eine lange Wartezeit am Berliner Hauptbahnhof. Und er hat sich neben so einen Getränkeautomaten gesetzt und hat dann einfach mal beobachtet, was da so das Verhalten am Getränkeautomaten ist. Und ein paar Stunden später wusste er, was auf dem Softdrinkmarkt als nächstes zu tun ist. Und das Ding war ein super Erfolg. Und das ist dann eben aus der Vernunft der Systeme nicht erkennbar. Und wir haben wenig Raum für solche Leute. Wir haben wenig Raum für solche Leute im Unternehmen. Wir haben wenig Raum für solche Leute in den Schulen. Wir haben generell wenig Leute für die. Und wenn die versuchen, sich zu bewegen, dann stürzen sich viele auf die und sagen, so geht das nicht. Und dafür mehr Bewusstsein zu schaffen und vielleicht auch eine Kultur zu schaffen, solche Leute zu erkennen und zu fördern und zu wissen, auf diese Art und Weise kommt das Neue in die Welt, ist mir ein großes Anliegen mit meiner Forschung.
Ja, ich merke, das ist ja ein sehr großes Anliegen. Und ich denke, dass hier eben auch eine Haltung notwendig sein wird. Da komme ich aber gerne später drauf. Im Moment würde ich gerne noch bei dem Thema bleiben, dass du ja hier, um das Thema umgesetzt zu bekommen und Gehör bekommst für diese Innovation, dass du ja dir hier eine eigene Sprache auch überlegst. Spirit Maker versus Trendfolger. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Du sprichst auch von Entwicklungsgroßzügigkeit, die vermutlich notwendig ist. Das würde ich gerne noch für die Zuhörer mal wissen, was du mit Entwicklungsgroßzügigkeit meinst. Und das, was du angesprochen hast, diese Themen wie zum Beispiel, ja, die jetzt vordergründig im Unternehmen sind mit Zahlen, Daten, Fakten, das ist wahrscheinlich das, was auch im Zusammenhang mit Missing Link, wie du es bezeichnest, gesehen wird. Erzähl uns bitte auch nochmal zum Thema Entwicklungsgroßzügigkeit und Missing Link, damit wir da sprachlich reinfinden.
Ja, Entwicklungsgroßzügigkeit ist insofern wichtig, weil ich kriege sehr oft, kommen Leute auf mich zu und sagen, ach, guck doch mal, wie schlimm alles ist. Und die nehmen dann irgendein Gegenwartsphänomen und sagen, also wenn das so weitergeht, dann naht der kulturelle Untergang. Wir sind überhaupt sehr schnell damit beschäftigt, dass der Untergang naht, ohne uns zu überlegen, was will eigentlich untergehen? Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es untergeht. Aber ich hatte jetzt auch letztens eine Unterhaltung, da hat jemand zu mir gesagt, also diese Übersexualisierung der Gesellschaft und das ist so schlimm und wenn das so weitergeht und oh Gott und hier und da. Und also erstmal vorangestellt, ein bestimmtes Phänomen sich herauszupicken und zu sagen, wenn das so weitergeht, dann naht der Untergang. Wissenschaftlich gesehen ist das hochspekulativ. Das ist ungefähr so, als würde man nur auf eine Aktie setzen und das irgendwie nicht wissen, weil das ist viel, viel komplexer, als dass man sagen kann, wegen dem passiert das.
Dann ist es bequem.
Es ist bequem. Ja, es ist auch bequem, aber wie gesagt, es ist hochgradig spekulativ. Und Entwicklungskurszügigkeit bedeutet, und das sage ich dann immer, es ist eigentlich gar nicht so interessant, wie es jetzt einem erscheint, sondern es ist viel interessanter, wo kommt es her und wo will es hin? Mhm. Und nehmen wir mal das Thema Übersexualisierung. Ist ja so ein Thema, an dem sich viele Leute stoßen. Und Entwicklungsgroßzügigkeit bedeutet, okay, immer wenn etwas passiert, dann gibt es auch etwas zu verstehen. Also jetzt nochmal zurück zur Kulturwissenschaft. Wir haben irgendwie eine fremde Kultur vor uns und die macht komische Sachen. Da können wir nicht rein und sagen, ihr macht es falsch. Sondern warum machen sie das? Und wenn wir uns jetzt angucken, haben wir im Moment eine Ära, gerade im erotischen Bereich, davon haben unsere Vorfahren nur geträumt. Also diese Idee, dass irgendwie jeder wie er darf und wie es einem gefällt und alle miteinander und durcheinander und welches Geschlecht habe ich denn jetzt eigentlich dabei und bin ich jetzt mehr da oder bin ich mehr da? Und bin ich polyamor oder bin ich es nicht? Und das Ganze, das ist eine große kulturelle Experimentierphase, genau wie es ein großes Experiment war, Menschen zu sagen, du bist eine Frau, also hast du dich so zu verhalten und du bist ein Mann, so bist du dich so zu verhalten. Das ist auch ein Experiment. Und dieses Experiment scheint gerade im Moment ein bisschen zu seinem Abschluss gekommen zu sein, weil viele Leute sich in diesem Experiment nicht mehr wohlfühlen, weil es zu viele Sehnsüchte produziert hat, die sich in dem alten System nicht abbilden ließen. Also, in die Entwicklungsgroßzügigkeit bedeutet, dass die gesellschaftlichen Phasen, in denen wir drin sind, dass man das sowieso erstmal als Experiment erkennt und auch zulässt, also von vornherein. Weil da rein zu grätschen und zu sagen, das Experiment davor war richtiger als das Experiment jetzt, das schließt völlig aus, dass ganz viele Leute in dem Experiment davor nicht klargekommen sind. Jetzt kommen die Leute mit dem Experiment, was wir jetzt haben, in anderer Weise nicht klar. Und da haben wir dann sozusagen wieder einen kulturellen Lernprozess. Und es ist jetzt interessant zu sehen, für mich als Zeitgeistforscherin, wir kommen aus einer Phase heraus, wo Erotik extrem restriktiv behandelt worden ist. Jetzt haben wir den sehnsüchtigen Zustand, dass es nicht mehr restriktiv behandelt wird. Und jetzt wird es interessant, was wir danach machen. Also nicht das Zurück zu oder ist auch falsch und ist alles ganz schlimm, sondern wir experimentieren auf diese Art und Weise. Das erzählt uns etwas darüber, wie das System vorher war. Und jetzt ist die Frage, wie arrangieren wir uns mit dem, was danach ist, mit den ganzen Lernthemen, mit allem, was wir über uns und unsere Erotik herausfinden? Was ist der nächste Schritt? Und der ist viel, viel interessanter, als dass wir jetzt gerade das Gegenmodell zu einer restriktiven Erotik haben. Und dafür brauchen wir Entwicklungsgroßzügigkeit.
Mhm, Dankeschön. Und diese Entwicklungsgroßzügigkeit, braucht die auch eine Haltung? Geht es in Richtung mehr Empathie, weniger Verstand?
Ja, es geht einfach darum, mehr verstehen als verurteilen zu wollen. Und in vielen Bereichen sind wir da auch ziemlich gut geworden. Nehmen wir mal zum Beispiel unsere Kinder. Wir sind gegenüber unseren Kindern deutlich entwicklungsgroßzügiger geworden als noch früher. Man würde jetzt ein Kind, was ständig vom Fahrrad fällt und schlechte Noten nach Hause bringt, nicht mehr aufgeben und sagen, aus dem wird nie was. Also wir haben eine größere Entwicklungsgroßzügigkeit unseren Kindern gegenüber entwickelt. Das sieht man an den pädagogischen Konzepten. Das sieht man dadurch, dass man einem Kind gegenüber nicht mehr so schnell sagt, du sollst werden, was ich will, was du sein willst. Sondern da haben wir schon ganz stark den Ansatz, mal gucken, was aus dir werden möchte. Ne? Also da, an dem Bereich sind wir schon ganz stark am Üben. Wo sich das weiter rausentwickelt hat, ist in unserem Umgang mit uns selbst. Auch hier versuchen wir mit Ansätzen wie Selbstgroßzügigkeit, Selbstliebe, Individualismus, jeder Body Positivity. Da sind so viele verschiedene Teilbereiche, die diesen Trend, diesen Zeitgeist markieren, dass wir auch in eine andere Großzügigkeit mit uns selbst mittlerweile umgehen und nicht nur sagen, wenn du nicht so und so bist, dann bist du falsch. Und der nächste Schritt ist im Prinzip, dass wir das dann eben auch auf unser Gegenüber, sprich dann irgendwie auch auf die gesamtkollektive gemeinsame Reise übersetzen können.
Spontan fällt mir ein, dass Erfolg darf leicht sein. Das ist ja auch der rote Faden, der sich durch den Podcast hier zieht, der auch den Erlauber drin hat des Dürfens, weil es was anderes ist, als wenn man sich mit diesem Druck beschäftigt, dass alles immer schwer sein muss und dass wir uns den Erlauber ja selber geben dürfen und ja auch die Selbstgespräche mit uns entscheidend sind, wie wir mit uns umgehen. Das war so ein spontaner Gedanke, der auch in diese Richtung geht, die du mit Entwicklungsgroßzügigkeit, Entwicklungsgroßzügigkeit siehst. Mir fällt das Zweites auch spontan ein. Ich nenne sowas vom Wording her einfach Toleranz. Aber du hast dir ja die Worte ja bewusst, das sind ja auch bewusst neue Worte, die du einführst. Da wäre die nächste Frage noch drin, die mich brennend interessiert. Diese Worte, Spirit Maker, Entwicklungsgroßzügigkeit, statt, wie gesagt, ich würde Toleranz sagen, oder Missing Link, sind das Worte, die du selbst definierst oder geht es auf einen Forschungszweig zurück? Ist es eine Forschungssprache? Oder ist es etwas, was du in die Welt bringst und sagst, dass das ist das, was es am besten ausdrückt?
Zweiteres. Zwar auch in Ermangelung an Begrifflichkeiten, die für die Zeitgeistforschung irgendwie da sind. Einfach diese Worte sind auch aus der Not geboren, einfach zu erklären, was ich da sehe und was ich beschreiben möchte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich entwicklungsgroßzügig erfunden habe oder Spirit Maker erfunden habe, aber Entwicklungsgroßzügigkeit ist von dem Schweizer Portal Reflab jetzt zum Wort des letzten Jahres auch gewählt worden. Und wie du schon sagst, du nennst es Toleranz. Also ich würde mal sagen, die Begrifflichkeiten habe ich erfunden, aber ich habe die nicht immer entwickelt, das waren dann irgendwelche Geistesblitze. Aber in Summe drücken sie natürlich aus, wie du dich auch der Sache näherst. Also ich habe nicht das Rad neu erfunden, sondern ich habe einfach nur Begrifflichkeiten genommen für Phänomene, die du beobachtest, die andere beobachten, die schon lange in der menschlichen Weisheitskultur vorhanden sind und habe sozusagen eine Sprachfamilie um meine Zeitgeistforschung gebildet, wo das noch mehr auf meine Bedürfnisse, diese Begriffe anzuwenden, passt, aber da im Prinzip ganz viel von dem drin steckt, wo andere Leute auch dran sind und schon immer waren.
Ja, Kerstine, ich finde das nur deshalb so gut und so spannend und weil es mutig ist. Denn wenn ich so mit meiner Brille draufschaue, jeder kommt ja immer irgendwo her und ich forsche ja so gerne, seit ich denken kann, im Bereich Geistwissenschaft mit dem Fokus auf Sprache und Bildwelten. Und daher weiß ich eben von Wittgenstein als Inspirator, dass Sprache Wirklichkeit schafft. Und wenn ich jetzt eine neue Wirklichkeit schaffen will, und das willst du ja, dann braucht es ja auch eine neue Sprache. Und das Schöne ist, dass das bei dir ganz intuitiv eben stattfindet und nicht so formal, wie das man von der Uni kennt, dass man das halt macht, damit es gemacht ist. Also das ist nur so als kleiner Hinweis.
Ja, das ist mir auch schon vorgeworfen worden. Also von Leuten, die noch deutlich komplizierter denken als ich, kommt dann immer der Vorwurf der Hermeneutik und der begrifflichen Abgrenzung und und da hänge ich dann auch wieder dazwischen. Ich weiß, dass meine Art zu denken für die Alltagsbegrifflichkeit herausfordernd ist, aber dann ist es dann wieder in einem anderen Kontext, ist es zu salopp und zu kreativ. Also auch, ne, das ist auch schwer, sich dann damit zu positionieren. Und ich gehe dann eigentlich immer ein bisschen danach, was resoniert. Und ich merke, dass Leute sich mit dem Begriff des Spirit Makers, selbst wenn sie noch nicht genau wissen, was ich damit meine, was dann auch die Frage ist, ob das dann so wichtig ist, aber es klingelt. Also die Idee, ein Spirit Maker oder Spirit Makerin sein zu wollen, oder die, da liegt irgendwie im Klang auch wieder ein Versprechen drin, mit dem sich die Menschen gegenwärtig gut identifizieren können, was mir auch wieder etwas über ihre Sehnsucht eben auch erzählt. Also Deshalb gehe ich auch so ein bisschen damit, wo ich merke, dass die Leute sich mit der Begrifflichkeit identifizieren können. Und Entwicklungsgroßzügigkeit ist insofern ein dankbarer Begriff, weil das wünschen sich die Leute für sich selbst.
Ja.
Es gibt diese Sehnsucht, dass die anderen auch mit dir entwicklungsgroßzügig sind. Dass das eben auch die erfolgreiche Lebensentwicklung, um nochmal bei dem Thema Erfolg darf leicht sein, dass da Trial and Error und Versuchen und Lernaufgaben und Prozesse und dass das Ganze da erlaubt ist und nicht zerfällt in richtig und falsch. Also so ein ganz einfaches Beispiel, ich bin immer gerne bei den Beziehungsthemen, weil das einfach alle Leute gleich angeht. Aber wenn ich so Leute höre, die sich nach 16 Jahren scheiden lassen und sagen, meine Ehe ist gescheitert, das ist absurd. 16 Jahre, 2 Kinder, mit dem Ganzen drumherum, das ist wahnsinnig lebenserfolgreich. Das ist wahnsinnig lebenserfolgreich. Und alle, die das gemacht haben, wissen, das ist nicht leicht. Und aber die Idee, es ist gescheitert, knüpft eben noch an alten Vorstellungen, die mit Entwicklungsgroßzügigkeit überhaupt nichts zu tun haben.
Die mit Entwicklungsgroßzügigkeit aus meiner Sicht nichts zu tun haben und wo du, auch wenn möglicherweise manche Vollblutanalytiker oder Hermeneuten dir hier eher mit ihrer Brille kommen, du ja aber hier auch ein tolles Angebot gibst durch deine Definition von Zeitgeist, weil deine Definition ist ja, ich wiederhole es bewusst nochmal, es ist ein temporäres Versprechen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Versprechen, die auf ewig sind, einen Druck erzeugen, der dann möglicherweise die 16 Jahre Zeit, die man miteinander verbracht hatte, wo vielleicht dann das letzte Jahr eine Vollkatastrophe war, bis man sich entschieden hat, das Ganze zu beenden, dass das möglicherweise auch das Thema ist, was es einem vom Verstand her so schwer macht, weil man nicht den Erlauber setzt oder mal umdenkt und vielleicht sprachlich das Angebot macht, dass man ein temporäres Versprechen macht. Das ist allerdings jetzt nur ein Gedankenexperiment. Dieser Hinweis geht an die Zuhörer. Ich weiß immer nicht, wer mit welcher Brille und mit welchem Vorwissen zuhört. Es heißt ja, deswegen stellen wir hier nicht die Religion in Frage oder die Versprechen, die Eheversprechen, aber es lohnt doch, drüber nachzudenken,
finde ich. Also die Religion hat meinen Gedanken da sogar mal legitimiert. Ich berate ja auch die katholische Kirche.
Aha.
Und ich habe dann mal einen theologischen Gelehrten gefragt, wo das eigentlich herkommt mit diesem bis der Tod euch scheidet und das Ganze. Und dann hat der laut gelacht und meinte zu mir, ach, das würde man heute in das Eheversprechen oder das Ehegelübde niemals mehr mit aufnehmen. Aha. Er hat gesagt, die Leute wären viel zu alt. Und er meinte, das stammt noch aus einer Zeit, wo der Tod tatsächlich in den nächsten Jahren um die Ecke gelauert ist. Also wo die Wahrscheinlichkeit, dass der Tod die Eheleute dann vielleicht in 3, 4, 5 Jahren scheidet, das war eine wesentlich reellere Größe als heute. Also das war etwas, womit man dann in naher Zukunft tatsächlich zu rechnen hatte. Darum steckte das da drin. Und er hat gesagt, so heute, wo die Leute so alt werden und so, also in einem Leben, sagen wir mal, ein Mensch wird 80 Jahre alt, wie viel Zeitgeistzyklen durchlebt man in diesen 80 Jahren? Wie viele Systeme hat man gehuldigt in der Sehnsucht nach einem gelingenden Leben und hat herausgefunden, nee, also jetzt irgendwie doch nicht, ne? Und das hat man und dazu gehört natürlich auch die Entwicklung dann mit einem einzigen Partner. Aber wir haben immer noch diese Idee, dass das dann 50 Jahre halten muss. Und wie gesagt, selbst der katholische Gelehrte hat zu mir gesagt, das würde man heute nicht mehr so machen.
Das finde ich sehr spannend, weil während wir darüber sprechen und der Zuhörer ja auch darüber nachdenkt, wie er das sieht, macht das ja nur umso mehr deutlich, wie wichtig es ist, diese Reflexion anzustellen über Zeitgeist und über das temporäre Versprechen für ein gelingendes Leben, weil das ja dringend, das ist ja auch ein Sprachphänomen, mal überdacht gehört, wenn die Zeit immer schneller wird, das ist ja so ein bisschen mein Thema hier im Präventionsprogramm, aufzustarten, dass wir hier unter Highspeed zurechtkommen, dann ist ja auch immer die Frage, Versprechen, inwieweit man sie auf Zeit, auf Ewigkeiten setzen kann, ob das überhaupt realistisch ist, weil wenn man Zielen hinterherläuft, die nicht mehr realistisch sind, dann brauchen wir uns ja nicht wundern, dass unser Leben gar nicht gelingen kann. Ich würde mit dir jetzt gerne von der denkbar in die machbar wechseln.
Ja.
Wir haben sehr viel gedacht, vielleicht den Zuhörer auch an manchen Stellen. stark irritiert. Ich verweise an der Stelle aber auch auf dein Buch. Du hast ja ein Buch zum Thema Zeitgeist mit dem Titel Zeitgeist auch herausgebracht. Da kann man sich das natürlich alles noch vertiefend auch anschauen oder nachlesen oder auch nachhören. Teilweise bist du ja auch in häufiger Podcast-Gast. Wir gehen jetzt einmal in die Machbar. Und zwar möchte ich einmal den Praxischeck wagen. Stell dir vor, Christine, ich würde dich jetzt zum Essen einladen und ich würde dir jetzt Heuschrecken zum Essen kredenzen. Hast du schon mal Heuschrecken gegessen? Und falls nein, warum nicht? Und was hindert dich daran?
Du sprichst jetzt mit einer Kulturwissenschaftlerin, die antrainiert hat bekommen, dass Essen das größte Friedensangebot ist und ich das zu essen habe. Sonst nach hinten losgeht. Aber ehrlich gesagt, nein, ich habe Heuschrecken noch nie gegessen. Ich habe die mal in Thailand auf dem Markt gesehen, aber es hat mich jetzt nicht gerissen, die zu probieren. Aber wenn du sie mir anbieten würdest und ich bin bei dir zu Gast, dann gebietet das meine akademische Ausbildung, sie essen zu müssen, um dein Friedensangebot zu erwidern.
Okay, dann mache ich es dir eine kleine Spur leichter. Dann lass uns jetzt mal gedanklich auf den Markt wandern. Wir sind in Thailand unterwegs oder eventuell auch in Paris, weil in Paris gibt es auch schon einen Gastronomen, der sich bemüht, die Heuschrecken und auch andere Getierchen, die eiweißhaltig sind, jetzt den Leuten, die an der Straße vorbeispazieren, zugänglich zu machen. Einfach mit der Bitte, das doch einfach mal zu probieren. Wie gehst du als Zeitgeistforscherin an das Thema? Weil es ist was Neues, was ja Befremdungsstress auslöst. Aber wie löst du das Thema, dich dem zu nähern? Wie würdest du rangehen?
Ich würde, es klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Dschungelprüfung, finde ich. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also ich würde einfach darauf vertrauen, dass die Zubereitung, wenn wir jetzt zum Beispiel in Paris wären, die Zubereitung von der Person, die sich das erdacht hat, so raffiniert ist und dass das also auch darauf angelegt ist, mir gut zu schmecken, ich dann natürlich probieren würde. Aber ich würde mir vorbehalten, ob ich es mag.
Okay, verstehe. Weil mit der Frage dieses Heuschreckensessens, da steckt ja auch wiederum die Frage, die du vorhin gestellt hast, drin. Was genau lernen wir im Grunde auch darüber, wenn wir plötzlich was Neues, etwas, was in anderen Kulturen ja völlig gängig ist, du hast ja angesprochen, in Thailand wird das gegessen und das ist eine Eiweißnahrung, auch Kinder bekommen das. Es könnte sogar sein, dass das irgendwann eine Alternative wird, damit wir hier unsere neue Ressource erschließen in der Nahrungskette. Und jetzt reagieren wir aber erst nochmal mit Ekel, Abscheu sind so die gängigen Gefühle, die in uns hochkommen, wenn man etwas hat, was man so noch nicht kennt. Ekel, Abscheu, vielleicht auch Angst, Ärger, Zorn, Wut. Wie kommt denn der darauf, mir sowas anzubieten oder sowas zu machen? Ist ja fürchterlich. Also das sind ja diese gängigen erstmal Abwehrreaktionen, Emotionen.
Ja, wir sind natürlich nicht besonders vorteilhaft auf die Heuschrecke konditioniert in unserer Kultur. Also es ist Ungeziefer. Und es ist, glaube ich, sogar eine Plage im Ersten Testament. Also, dass das jetzt ein kulinarisches Highlight ist, das bedarf tatsächlich Arbeit, Zeitgeistarbeit und Gewöhnung. Aber ich gebe dir recht, es ist dann so eine Frage, wenn es dann irgendwann eine gut bezahlbare Proteinquelle ist, dann ändern wir unsere Meinung ganz schnell dazu. Und da gibt es ja auch genug Beispiele von Dingen, wo man gedacht hat, das ist völlig klar, dass das überhaupt nicht geht. Also für mich eines der radikalsten Zeitgeistbeispiele im Moment ist das Thema bewusstseinserweiternde Drogen. Ich meine, wir waren uns alle einig, das ist irgendwie was für Leute auf Bali oder früher Woodstock oder also so ein bisschen Olala und man macht es nicht. Und jetzt ist es irgendwie der Segen in der Psychotherapie. Und so schnell kann das gehen. Also es ist eigentlich nicht eine Frage, wie wir das finden, sondern es ist eine Frage, ob es unsere neue Sehnsucht bedient. Dann ändern wir auch schnell unsere Einstellung dazu.
Ah, okay. Und so würde das also, wir sind ja gerade in der Machbarkeit, so würde sich das dann Stück für Stück wandeln.
Ja,
also wäre dann machbar, dass wir das essen.
Genau, also wenn jetzt tierische Produkte sind ja sowieso sehr stark von Zeitgeistarbeit betroffen und gesunde Ernährung ist auch ein hohes Zeitgeistthema, was auch damit zusammenhängt. Auch wie ich finde, auch erstmal, dass jeder sich selber so wichtig nehmen darf, dass man all diese Teilbereiche des eigenen Lebens auch so wichtig nehmen darf. Und wenn dann irgendwann Heuschrecken so verarbeitet werden, dass die wie Chips schmecken, aber einen ganz anderen gesundheitlichen Benefit haben, dann glaube ich, wird es das nicht so schwer haben.
Okay. Jetzt bist du ja auch, weil wenn du machbar seid und die Zuhörer sind ja meistens auch Führungskräfte oder Unternehmer oder aus dem Mittelstand oder aus größeren Unternehmen, die fragen sich wahrscheinlich auch, was machst du denn bei Unternehmen ganz genau? Du hast ja auch ein Zeitgeist Dynamics Modell oder eine Marke entwickelt und ich vermute, dass du Unternehmen ja auch unterstützt bei den Themen New Work, New Leadership, New Recruiting. Und wie genau kann man denn dieses Zeitgeist-Dynamik-Modell hier nutzen? Und was gibst du dem da an die Hand? Vielleicht kannst du es mal ein Beispiel erklären, wie du damit, was das genau ist, wie du die Unternehmen da an die Hand nimmst und was sie am Schluss dann besser können.
Also wobei das gut hilft, ist vor allen Dingen in der Markenkommunikation.
Aber was genau ist das zunächst mal?
Das Zeitgeist Dynamics Modell. Das Zeitgeist Dynamics Modell ist im Prinzip eine Art Kurzfilm, den ich in meinen Vorträgen zeige, wo ich grafisch aufgestellt habe, wie kulturelle Evolution funktioniert. Und ich habe das extra in einem Kurzfilm gemacht, weil es ist natürlich ein bisschen komplex. Mir ist immer wichtig, dass meine Vorträge sehr kurzweilig sind, also ein bisschen an Infotainment eben auch angrenzen, mit vielen Beispielen. Und das Zeitgeist Dynamics habe ich zusammen mit einem Berliner Story-Designer entwickelt. Und es geht einfach nur darum, dass man einmal so ein grafisches Modell im Kopf hat, wie sich kulturelle Evolution einfach weiterentwickelt, dass es dynamisch, kreisförmig ist und nicht das ist richtig, das ist falsch. Und vor allen Dingen geht es mir in diesem Zeitgeist Dynamics Modell auch darum, Unternehmen oder Spirit Maker oder wer auch immer das hört, dass die sich überlegen machen, was ist der nächste konsequente kulturelle Schritt? Mhm. Und nicht in die Falle geraten, wir müssen das so machen, wie es früher war. Ne? Also das ist die Idee von Zeitgeist Dynamics. Und anwenden kann man das eben gut in der Markenkommunikation, weil wir haben so viele Produkte da draußen und es kommen jedes Jahr noch so viele neue dazu und alle konkurrieren im Prinzip mit ähnlichen Lebensaspekten. Ne? Und es ist auch wahnsinnig interessant, sich anzugucken, bei wie vielen Produkten man auf einmal die Liebe seines Lebens bekommt. Da kann man also auch nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt eine Kreditkarte oder ist das jetzt ein Geschirrspültab? Also das Ergebnis ist das Gleiche. Ne, also das ist eben schwer, wie man da einen Unterschied macht. Und ich kann das mal an einem Beispiel nennen.
Ja, sehr gerne.
Wir hatten mal den Auftrag, auch sehr beliebtes Thema, für eine Herrenmarke. Es ging um ein ziemlich bekanntes Herrenmarke für Parfum und für Bekleidung. Und die haben gefragt, was ist denn, wie verführt in Zukunft ein Mann eine Frau? Ne? Großes Thema. Und dann wurden dann so die Stereotype genannt. Ist es noch das Haus? Ist es das Boot? Ist es das Flugzeug? Ne? Und darum ging es natürlich, wie muss sich ein Mann präsentieren, dass eine Frau sagt, okay, wenn ich mich mit dir zusammentue, dann habe ich ein gelingendes Leben. Weil Verführung ist immer ein Versprechen. Und dieses Versprechen hängt von Zeitgeist ab, wie das dann drin ist. Und wenn man damals also das Statistische Bundesamt gefragt hat, dann wollen Frauen finanzielle Sicherheit und das Ganze. Und ich will gar nicht in Abrede stellen, dass das nicht auch in Teilen noch so ist. Aber damit damit kann man keinen Blumentopf gewinnen da draußen auf dem Kommunikationsmarkt. Also wie kreiere ich mit so einem ewigen Thema, wie verführt ein Mann eine Frau, einen kommunikativen Mehrwert, der eben nicht die Ergebnisse des Statistischen Bundesamts erfüllt oder das, was sowieso jeder denkt, sondern auf die Sehnsucht aufsetzt, die im Werden ist. Und das ist schon ein bisschen eine Weile her, aber ich darf eben über viele Projekte eben auch aktuell da nicht sprechen. Und ich bin dann an so einen Yachthafen gefahren und habe mir angeguckt, ob das denn noch das Boot ist. Also ich habe das bezweifelt. Und dann war es das also nicht. Und ich hatte Glück, dass ich eine signifikante Szene beobachten konnte. Und zwar war da eine Gruppe junger Frauen und fing auch das ganze Verführungsverhalten an und die wollten aber nicht. Und dann habe ich die mal interviewt und die hatten so eine Anführerin und die war total sauer und hat so gesagt, so, was soll ich denn auf diesem Boot? Da darf ich dann den ganzen Tag da rumschippern und mir angucken, was das für ein toller Typ ist. Nie im Leben. wenn der mich kennenlernen möchte, dann kann der gefälligst von seinem Boot runterkommen, mich zum Eis einladen und fragen, wer ich bin und wer ich sein möchte. Da habe ich gedacht, Bingo. Und manchmal ist es wirklich, hat man Glück und man hat so ein Zeitgeist-Szene, wo man weiß, ah, das ist es. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter geforscht und haben so geguckt, was sind so denn die angesagten Liebespaare? Wie ist denn da die Dynamik zwischen denen? Was ist da das Versprechen der Verführung eventuell gewesen? Und sind dann zu der Formel gekommen. Es geht in Zukunft bei der Verführung, ich helfe dir, das zu werden, was du sein willst. Und das ist natürlich ein ganz anderes Verführungsmodell als noch vor 50, 100 oder vor 1000 Jahren. Ich helfe dir, das zu werden, was du sein willst. Und da kann natürlich das Auto einen gewissen Kompetenzvorsprung machen, aber es ist nicht das Versprechen allein. Und damit sind wir dann zurück zum Marketingleiter und der hat gesagt, das glaubt er nicht. Und das Problem war dann aber nicht, dass wir nicht richtig lagen, sondern dass der Marketingleiter und das Problem sich oft in Unternehmen noch total verhaftet ist im alten Zeitgeist.
Mhm. Kann ich übrigens gut verstehen, weil wenn ich das für mich so, wenn ich zuhöre und das für mich rüberziehen lasse, ich hätte es vermutlich anders formuliert, weil ich aus einer anderen Welt komme. Aber im Grunde genommen ist es für mich nichts anderes, als jemandem zu erklären, wenn man mal es Verhandeln nach Harvard hernehmen, dass es nicht darum geht, über Position zu falschen und die Position wie das Boot und das Haus und was man alles da Wunderbares an Gütern hat, dass es nicht um die Position geht, sondern um die Interessen, die dahinter liegen. Mhm. Und wenn man Frauen über Interessen ansprechen würde, dann wären wir in einer modernen Verhandlungssituation, wenn man es jetzt mal den Pathos und die Erotik rausnimmt. Ja, aber im Grunde wäre es das, was funktioniert, weil es ein Miteinander gibt, weil es Beziehung ermöglicht, weil es Verbindung und Verbindlichkeit schafft. Und die alte Welt, die so stark den Männern suggeriert, es geht immer um Position, die macht im Grunde ja beide Seiten nicht wirklich glücklich und Nähe schafft es auch nicht.
Nö, aber es hat lange eine gewisse Systemintelligenz gefolgt, ne? Mhm. Das fängt schon irgendwie beim Steuerrecht dann an. Also das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Das hat schon gesamtsystemisch war das schon gut etabliert.
Übrigens an der Stelle, überschätzen würde ich es auch nicht, weil es ist ja die Realität, weil das, was du ansprichst mit dem Marketing, der sich da so schwer getan hat, das zu fassen, dass es so einfach ist oder dass es überhaupt so sein kann, ja. Das ist ja auch das, was ich ja seit Jahrzehnten erlebe, wo ich ja auch immer feststelle, Erfolg darf leicht sein, ist ja immer mein Thema, dass es ja eine echte Aufgabe ist. Also da haben wir, glaube ich, beide ein ähnliches Thema. Es ist eine Aufgabe, das deutlich zu machen. Man muss die Logik bedienen, man muss aber auch diese Emotion bedienen, man muss ganzheitlich unterwegs sein, vielperspektivisch, multiperspektivisch, um einfach nur manchmal deutlich zu machen, es kann wirklich leicht sein. Sonst wird aber ein Umdenken.
Ja, absolut. Und das, den Mehrwert, den man dann für ein Unternehmen schafft, ist, dass sie einfach sich angucken können, wie bewegen sich eigentlich meine Themen durch den Zeitgeist, weil die bewegen sich selbstständig durch den Zeitgeist, weil sie sich eben daran bilden, wo tatsächlich das Leben passiert. Und dann können die sagen, okay, wir haben ein Produkt, das beschäftigt sich mit Sauberkeit, Frische, Glück, Sicherheit, wie auch immer. Das sind alles Themen, die sich selbstständig durch Zeitgeist bewegen. Und sie können dann eben an der nächsten Sehnsucht aufsetzen. Und wenn sie auf der nächsten Sehnsucht aufsetzen, dann schaffen sie eben noch einen Mehrwert, dass sie nämlich diesen neuen kulturellen Schritt dadurch mitfördern. Und das ist einfach ein größerer Angang, als zu sagen, okay, welche Trends verpacken wir?
Mhm. Vielen Dank, Christine. Ja, jetzt haben wir einen super Einblick bekommen aus meiner Sicht in Richtung Machbarkeit, was du machst für die Unternehmen, wie du den Mehrwert schaffst und auch schon ein bisschen in Richtung Schwierigkeiten sind wir auch schon kurz gekommen. Ja. Da würde ich gerne mal mit Blick in, wenn wir in die Beobachter gehen, dann nochmal kurz in Richtung Schwierigkeiten, nämlich gezielt auch auf das Thema Bremsen zu sprechen kommen. Wie bremsen sich denn aus deiner Sicht die Unternehmen selber aus? Du hast ja schon ein schönes Beispiel mit den Marketingmenschen gesagt, aber gibt es da noch Dinge, wie du merkst, dass die sich bei dem Thema ausbremsen? Ist es zum Beispiel Festhalten an früheren oder was kann man sich da vorstellen?
So, oh ja, ich finde, so einfach ist das nicht zu sagen. Die bremsen sich aus. Also das, ich glaube, wichtig vorweg ist einfach zu sagen, es ist eine Sache, Zeitgeistforscherin zu sein und immer mit dem schwarzen Klemmbrett sich irgendwelche Phänomene anzugucken und zu sagen, ach, wie interessant. Am Ende habe ich nicht viel Verantwortung darüber. Und ich kann absolut Unternehmen oder UnternehmensleiterInnen verstehen, die bremsen. Einfach aus dem Grund, weil sie eine andere Verantwortung haben, als mit einem Klemmbrett da zu stehen und zu sagen, interessant.
Ja.
Und deshalb sage ich, ist meine Forschung auch nicht gegen Kennzahlen und Controlling, sondern sie geht darum, eine ergänzende Perspektive aufzumachen, wenn man wirklich über Innovation nachdenkt. Oder wo man sagt, wo steht unser Unternehmen eigentlich in 5 Jahren? Oder welche Werte wollen wir bedienen? Weil auch dieses Idee an Werten festzuhalten, dass die irgendwie unveränderlich sind und irgendwie einem traditionellen Konzept angehören, was es zu bewahren gibt, stimmt ja so auch nicht. Also Werte müssen sich verwandeln, um weiterhin mit der Lebenswirklichkeit der Menschen kompatibel zu sein. Also welche Werte habe ich? Wo möchte ich mal hin? Wo wollen wir Menschen unterstützen? Für was wollen wir gesehen werden? Was ist unsere Legacy? Was auch immer. Das ist alles zeitgeistbasiert. Und ich glaube, was ausbremst, ist, dass wir eine Überbetonung haben auf der Idee zu kontrollieren, wie es war und wie es sein soll. Und aus irgendeinem Grund hält man da ganz doll dran fest, weil es Sicherheit gibt, obwohl fast alle Menschen, die schon ein paar Zeitgeistdekaden mitgemacht haben, wissen, dass es nicht funktioniert. Also weder im Privaten noch im Beruflichen. Und ich glaube, man muss auch wieder sehr Großzügigkeit damit umgehen, dass Menschen bremsen, weil sie haben berechtigte Angst. Nicht alles, was neu ist, funktioniert. Nicht alles, was die anderen gerade machen, funktioniert für einen selbst. Aber eine eigene Zeitgeistkompetenz zu entwickeln, wie die eigenen Themen, Projekte oder Schwerpunkte in der Arbeit sich im Zeitgeist bewegen und wie man das mit der eigenen Arbeit mitfördern kann, wäre sozusagen eine Harmonisierung von: Ich muss es kontrollieren können, aber gleichzeitig muss ich auch so viel flexibel sein, dass ich mitgehen kann, was werden will. Ich glaube, das ist der Mittelweg. Deshalb würde ich gar nicht sagen, was sind die Bremser, sondern die Bremser sind genauso notwendig wie die Innovativen. Aber die Dualität zu sagen, das eine ist mehr wert als das andere, da muss es auf jeden Fall Annäherungsversuche geben und auch neue berufliche Konzepte, wie man diese beiden Pole mehr in die Harmonie bekommt.
Ja, und ich bin ja da immer bei diesen beiden Polen, weil es ja grundsätzlich aus meiner Sicht immer die Frage ist, wie bringt man Innovation, also wie schafft man die Veränderung? Ich finde es ja sowieso schade, dass man immer dass man erst nur eine Dimension hat, und dann ist man in zwei und dann ist man im Entweder-Oder unterwegs. Mhm. Und der Weg, was ich immer nenne, ist die Brückenlogik, sowohl als auch darüber hinaus, wäre schon mal ein guter Ansatz, ja. Weil man dann innerhalb eines Spannungsfeldes ja dann auch tatsächlich im Denken unterwegs ist, aber auch noch die Metaperspektive einnimmt und sich das Spannungsfeld anguckt. Und wenn man da erstmal ist, dann ist man bei der 3++-Logik, die ich seit Jahren versuche, bei manchen Unternehmen an die Hand zu geben, auch ins Lebbare zu kommen, weil man erst, wenn man diesen Überblick hat, dann im Grunde genommen auch unter Zeitdruck gute Entscheidungen treffen kann und weiß, es geht um Balance. Also es wird immer ein Ausbalancieren sein von Dingen. Ich würde mit dir gerne mal in die Weiterdenkbar marschieren. Und zwar, ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema, dass das ein sehr innovatives und ein hochspannendes Thema ist. Wir haben ja jetzt auch schon, ich fasse noch mal kurz zusammen, wir sind mal in die Denkbar gegangen, haben das Thema mal angedacht, Zeitgeist und Zeitgeistforschung. Wir haben uns überlegt, wie macht man denn, kann man das dann umsetzen, das ganze Wissen, was du hast. Wir haben auch gemerkt, dass man hier ganz genau aufpassen muss, dass man hier keine Bremser verantwortlich macht, sondern dass man grundsätzlich versteht, wie das Ganze funktioniert aus deiner Sicht. Und ich frage mich jetzt, denn du bist ja Pionierin auf deinem Gebiet. Ein Pionier sein, das ist für mich immer Menschen, die ganz lange Strecken gehen können, ohne Applaus zu bekommen, aber die intrinsisch motiviert sind und sagen, das ist wichtig und ich gehe diesen Weg. Und vielleicht entsteht ja so, von dem du auch gesprochen hast, dass es andere dann auch wirklich anspricht und auch mutige Gleichgesinnte finden. Das ist an sich erstmal, sehe ich das Bild erstmal so in der Wüste, einer läuft und da gibt es keine Spuren mehr, weil die schon von Winden verweht sind unterwegs. Ich sage aber gleichzeitig, du bist eine moderne, sehr moderne, kluge Frau mit Weitblick. Und ich frage daher einmal, in den heutigen Zeiten, wie schaffst du es, dass dein Thema auch wirklich Verbreitung findet, damit sie überhaupt auch wie so eine Blume gedeihen kann? Setzt du auf Netzwerke oder wie ist da der Weg?
Also erstmal braucht man Leute, die an einen glauben.
Das fängt an. Hast du die?
Ja, ich habe die immer gehabt, Gott sei Dank. Und ich glaube, was mich sehr früh in meinem Weg bestärkt hat, ist, dass immer sehr viele Menschen im Bekannten- und Freundeskreis, das war schon in der Schule so, auf mich zugekommen sind und dann einfach an ihre Grenzen gestoßen sind, wie sie sich fühlen und wie sie sein sollen. Und ich war für die immer ein Ansprechpartner, weil ich, wie gesagt, ich hatte diese Begriffe damals noch nicht, aber ich habe schon immer danach gelebt, immer wenn etwas passiert, gibt es etwas zu verstehen. Und ich fand Verurteilen auch immer langweilig, muss ich sagen. Wenn ich irgendwas verurteile, da habe ich überhaupt keine Erkenntnis. Also das hat mich auch nie wirklich interessiert. Und es gab immer wieder Menschen, denen ich positiv aufgefallen bin, die mich bestärkt haben, weiterzumachen. Und das war mein großes Glück. Also ich hatte auch Professoren in der Uni, die gemerkt haben, dass ich irgendwie da um drei Ecken komme und die gesagt haben, das ist spannend, mach das mal weiter. Aber ich hatte natürlich auch Leute, die gesagt haben, das ist völliger Quatsch, das braucht kein Mensch. Ich habe zum Beispiel meine Abschlussarbeit über den Zusammenhang zwischen Vampirismus und Hedonismus geschrieben. Und da hieß es auch, damit kannst du dich nirgendwo bewerben. Aber dann wurde die Sache nachher veröffentlicht und Gunter Sachs hat sich dann damals dafür interessiert. Und das waren dann Sachen, wo ich gesagt habe, vielleicht ist da doch so ein Sparkle, vielleicht habe ich doch irgendwas zu sagen. Aber um Gottes Willen, ich habe da nicht gestanden und gesagt, hey, wow, ich habe es kapiert, hört mir zu. Und
so wie es aussieht, hat sich das in der sehr gesunden Balance gehalten, dass du teilweise auch Ablehnung erfahren hast bei Themen, ja, aber gleichzeitig auch sehr viel Ermutigung.
Total. Und dann habe ich... dann bin ich zum Trendbüro gegangen hier in Hamburg. Da war damals Peter Wippermann. Der hatte auch damals mir rückgemeldet, dass er das eigentlich gut findet, wie ich das mache. Und ich hatte immer wieder Glück, dass Leute, denen ich die Entscheidungskompetenz darüber, ob es Sinn macht, was ich tue oder nicht, zugesprochen habe, dass ich von denen dann auch immer wieder gesagt habe, mach weiter. Und ich habe Mentoren und Mentorinnen getroffen im Laufe meines Weges, ohne die ich die Zeitgeistforschung nie hätte entwickeln können. Also da sind Entwicklungspsychologen dabei und Politiker dabei. Von Theologen habe ich ganz viel über Geist gelernt. Und ich glaube, diese gleichzeitig diese Unsicherheit darüber, ob es Sinn macht, was ich mache, war auch gleichzeitig diese Offenheit gegenüber, dass wenn mir jemand was Ergänzendes dazu sagen konnte, dass ich das aufgegossen habe wie ein Schwamm und immer wieder integriert habe. Und dann habe ich dann irgendwann mal die großen Speaker-Agenturen gefragt, ob die mit mir arbeiten wollen. Und die haben fast alle zugesagt, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, mache ich weiter, mache ich nicht weiter. Also so habe ich mich all die Jahre eigentlich immer wieder entlang gehangelt zwischen das braucht kein Mensch und Leuten, die mir dann gesagt haben, wir brauchen es doch, mach weiter.
Okay. Und ich persönlich habe dich ja kennengelernt und das erste Mal erlebt jetzt am 25. Februar. Da hattest du nämlich für den Club der europäischen Unternehmerin einen Vortrag gehalten. Das war ein virtuelles Meeting zum Thema Zeitenwende, unser Weg von der Anpassung in die Entfaltungsgesellschaft. Und da frage ich mich jetzt gerade, der Club der europäischen Unternehmerin, das ist ja auch eine Institution, ein Club, der dich und dein Denken ja auch dahingehend schon unterstützt, dass du hier Raum bekommst und dass du auch empfohlen wirst.
Ja, also Christina Tröger ist eine große Botschafterin der Zeitgeistforschung. Ich habe große Freude, sie kennengelernt zu haben. Wir wurden uns vorgestellt über Nane Mund, ein weiteres Mitglied des CU, und wir waren Mittagessen und sie hat also wirklich sehr schnell zugesagt, dass ich da einen Vortrag halten soll, obwohl ich also da nicht so bekannt bin wie andere Leute, die sie einlädt. Also da war wirklich früh der Glaube an mich und die Unterstützung. Und ich habe dann einen Vortrag gehalten in Hamburg, dann einen in München und dann diesen online, den du dann eben auch gesehen hast. Und sie hat empfiehlt mich weiter und spricht über meine Arbeit. Und also sie ist eine ganz, ganz große Botschafterin der CU von meiner Arbeit. Und ich habe da auch tolle andere Frauen kennengelernt, mit die ich dann auch wieder ergänzend an den Themen arbeite. Weil ich bin ja, weiß Gott, nicht der Weisheit letzter Schluss, Gott sei Dank. Aber ich finde, dass der CU, dadurch, dass ich ja auch in dem Sinne jetzt keine Unternehmerin bin, sondern selbstständige Wissenschaftlerin, mir da auch mit einer großen Entwicklungsgroßzügigkeit da auch entgegengetreten hast und gesagt haben, wir finden es toll, was du machst und wir werden davon berichten. Und das ist letztendlich die größte Verbreitung von meiner Arbeit, dass sich Leute von dem Thema angesprochen fühlen und dass sie davon erzählen. Also ich habe das Glück, Leute zu haben, die von mir erzählen. Und die können das eben auch besser als ich selbst. Und das ist eben das, was mich all die Jahre dann immer, mich hat auch weiterentwickeln lassen. Das sind die Leute, die von mir erzählen.
Ja, ich finde das sehr schön, was du erzählst. Denn für mich ist ja das Thema Begegnung, das ist nicht nur das Wort, sondern auch die Semantik und die Leichtigkeit, die dahinter steckt, wenn man versteht, das zu leben, das ein entscheidender Faktor und Glücklichmacher im Leben. Und was du beschreibst, auch dass der Club der Europäischen Unternehmerin oder auch andere, die dir zugehört haben, das ist ja eigentlich immer zurückzuführen auf Begegnungen.
Ja.
Es wird zugehört und zwar richtig gut und es wird weitergedacht und dann auch gehandelt. Und das freut mich sehr zu hören, dass du das so oft erlebt hast. Und das, wie gesagt, über den Club kennen wir uns ja auch, über den Club der Europäischen Unternehmerin, dass hier auch wieder so eine wunderbare Brücke ist, die entstanden ist. Weil unser Gespräch heute, unser Podcast würde auch nicht stattfinden, wenn ich nicht den Hinweis bekommen hätte, dass wir hier uns mal austauschen. Ich finde das toll. Und auch heutzutage die Möglichkeiten, die wir haben, auch digital, auch über Podcast zum Beispiel ins Gespräch zu kommen und das dann auch zu verbreiten. Es ist schon wirklich toll. Es ist ein schöner Zeitgeist, wie man es sagen könnte.
Sehr, sehr.
Ja, ich danke dir sehr. Wir haben jetzt das Thema Zeitgeist und dich kennengelernt. Wir haben das Thema angedacht. Wir haben uns überlegt, wie kann man das umsetzen. Wir haben auch einfach mal beobachtet und haben dich und dein Denken und auch deine ganz eigene Sichtweise mit eigenen Worten kennengelernt. Jetzt ist der Moment, wo ich dich auch gerne einmal bitte, lass das mal Revue passieren, was du gehört hast. Erfolg darf leicht sein. Und du kannst auch gerne den Knopf jetzt dran machen mit Impulsen, wenn du uns was empfehlen willst. Vielleicht hast du auch noch bestimmte Vorträge in Kürze. Das weiß ich aktuell nicht. Du hast deinen Raum. Und ich sage schon mal herzlichen Dank an dich.
Ja, ich danke dir ganz herzlich für dein Interesse und diesen wundervollen Raum, dass wir darüber jetzt so schön sprechen konnten. Und vor allen Dingen auch die tolle Vorbereitung mit den verschiedenen Bars, an denen wir uns gefunden haben. Das war echt toll. Vielen, vielen Dank. Ja, mit wo man mich treffen kann. Natürlich ich bin ja meistens eingeladen in den geschlossenen Veranstaltungen. Die sind ja leider selten so öffentlich, wie wir uns kennengelernt haben. Aber ich kann nur jeden empfehlen, der sagt, okay, ich möchte von Zeitgeistforschung mehr verstehen. Ich weiß, ich komme mit den Themen, die ich beruflich bearbeite oder auch privat, so ein bisschen an meine Grenze, wie ich habe Sehnsucht, mir fehlen die Begrifflichkeiten, mir fehlt der Zugang. Es gibt wirklich viel von mir im Netz. Wer auf meine Instagram-Seite geht, da gibt es sehr viele Reels und kleine Videos. Es gibt einen TED-Vortrag, den man sich von mir angucken kann. Es gibt ein Buch. Es gibt ganz, ganz viel vertiefendes Material, um sich mit diesen Thesen zu beschäftigen. Und es gibt immer die Möglichkeit, mich persönlich anzuschreiben. Ich freue mich. Und wie gesagt, es gibt kein Thema, was ich nicht verstehe.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.